die Deko-Eier verpackt, auf der Bühne verstaut fürs nächste Jahr und die Schokoladeneier schon längst aufgegessen. Die Ostertage sind vorbei. Schön war es. Sind die Ostertage wirklich vorbei? Und was ist uns geblieben? Dieser erste Sonntag nach Ostern, wie wir ihn jetzt auch heute haben, ist in der Christenheit seit den Anfängen der Kirche ein bedeutender Sonntag. An Ostern wurden die jungen Christen getauft und am ersten Sonntag nach Ostern durften sie zum ersten Mal das Abendmahl mit der Gemeinde feiern. Sie waren aufgenommen in den Kreis der Jüngerinnen und Jünger, mit denen der Auferstandene das Mahl feierte. Sie waren aufgenommen in den Kreis. Wir werden heute mit hineingenommen in diese Tradition. Ostern ist der Beginn des Lebens mit Jesus. Wie geht es weiter? Das Markus-Evangelium gibt uns einen Einblick, wie sich Ostern weiterentwickelt hat, wie Ostern bis heute nicht nur ein schönes Fest im Alltag blieb mit einem verlängerten Wochenende, sondern zur entscheidenden Lebenswende wurde. Der letzte Abschnitt des Markus-Evangeliums, den ich jetzt gleich hole, ist wie eine Glaubensunterweisung. Ich lese diese Verse 9 bis 20. Nachdem Jesus früh am ersten Tag der Woche, also Sonntag, auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von bösen Geistern befreit hatte. Sie ging hin und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten um und erzählten es denen, den anderen aber, die glaubten ihnen auch nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach der Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, ihnen dies gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Zunächst mal raus. Das Markus-Evangelium, das habe ich in der Vorbereitung entdeckt, schloss ursprünglich, das ist den ältesten Handschriften zu entnehmen, mit einem panischen Geschehen, nämlich mit dem Vers 8, dem Vers vor unserem heutigen Textabschnitt. Die Frauen am leeren Grab entsetzten sich über die Engelsbotschaft. Sie erzählten niemand davon, sondern flohen. Durchaus eine verständliche Reaktion dieser Frauen. Und doch, und man kann sagen, Gott sei Dank, blieb es nicht dabei, sonst hätte sich die Botschaft ja nicht ausgebreitet. Die anderen Evangelien berichten übereinstimmend, dass die Frauen nach anfänglicher Furcht doch losliefen und den Jüngern von dem Osterwunder erzählt haben. So wurde dem Markus-Evangelium Mitte des 2. Jahrhunderts dieser Schluss, den ich gerade gelesen habe, angefügt. Aus anderen Berichten der Evangelien zusammengestellt lesen wir eine Zusammenschau von Ereignissen, die dem Osterfest folgten. Das Ostergeschehen hat die Welt verändert. Es gab wieder, zuerst für den engsten, vertrauten Jüngerkreis, eine Perspektive, Hoffnung auf Zukunft. Sie lernten, dass Ostern Fortsetzung hat, nicht nur damals. Sie begegnen Jesus persönlich und sie bekommen vom Auferstandenen den Auftrag, Ostern weiterzusagen, weiterzutragen in alle Welt und alle Zeit. Zu dem Erschrecken der Frauen am leeren Grab werden in Stichworten in unserem Text drei weitere österliche Begegnungen erzählt. Zuerst begegnete Maria aus Magdala Jesus. Ausführlich wird darüber in Johannes 20 berichtet. Maria erkannte Jesus am Grab nicht. Sie hält ihn ja schlicht für den Gärtner. Der Auferstandene, er war nicht mehr der Irdische. So war es auch kein Wunder, dass sie ihn nicht gleich erkannt hatte. Erst als Jesus sie beim Namen Maria anspricht, hat sie ihn erkannt. Dann wird von den Emmaus-Jüngern berichtet, Lukas 24 lesen wir das. Sie kamen von Jerusalem und Jesus als Auferstandener gesellte sich zu ihnen. Voller Trauer erzählten sie Jesus, den sie für einen Wanderer hielten. Wir aber hofften, Jesus sei es, der Israel erlösen werde. Auch sie erkannten Jesus erst, als er beim gemeinsamen Essen mit ihnen das Brot brach. Bei beiden Begegnungen wurde Jesus zunächst nicht erkannt. Jesus gab sich plötzlich selbst zu erkennen im Rufen des Namens und im Brotbrechen. Vielleicht ist es schon ein Hinweis auf die Taufe und das Abendmahl. Denn in der Taufe werden wir auf den Namen Jesu getauft und er ruft uns bei unserem Namen. Im Abendmahl bricht er das Brot, um uns anteilnehmen zu lassen an seinem Tod für uns. Ist mir das immer auch wieder und wieder in meinem Alltag bewusst, dass Jesus mich ganz persönlich beim Namen gerufen hat, du bist mein geliebtes Kind, du bist an meinen Tisch eingeladen, um das Abendmahl mit mir zu halten, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Für dich bin ich diesen Weg gegangen, aus Liebe zu dir ganz persönlich. Jesus, er hat den Emmaus-Jüngern auf ihrem Weg durch Trauer, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und Dunkelheit durch seine Gegenwart den Blick geöffnet und ihnen wieder Freude und Lebensmut geschenkt. Auch wir können das erleben. Diese Geschichten können auch uns Hilfe sein für unsere persönlichen Lebensgeschichten. Der Auferstandene begegnet mir und dir und gibt sich uns zu erkennen als Mutmacher und Hoffnungsträger. Die dritte Ostergeschichte, die hier in unserem Text zu finden ist, sie handelt von dem Jüngerkreis, der sich nach Karfreitag in Jerusalem verschanzt hat. Jesus, der plötzlich mitten unter ihnen steht, wirft ihnen vor, dass sie denen nicht geglaubt hatten, die ihnen voller Freude von dem Auferstehungswunder berichtet haben. Er hatte ihnen doch immer und immer wieder gesagt, dass er diesen Weg durch Leiden und Tod gehen muss, bevor er dann am dritten Tage auferstehen wird. Für die Jünger war das so unwirklich. Sie hatten sich das alles so anders vorgestellt. Unglaube und Zweifel sind auch leider nach Ostern nicht weg. Zwar ist die Auferstehung Jesu Christi der Kern des christlichen Glaubens, aber leider auch heute immer noch sehr umstritten. Kann man wirklich glauben, dass Jesus auferstanden ist? Diese Zweifel sind bis heute bei vielen Menschen nicht ausgeräumt. Das ist ein Jammer. Die Frage stellt sich uns, wie wir durch unser Lebenszeugnis Menschen eine Hilfe sein können, diese Zweifel, die sie zu diesem Thema, ist es auch wirklich geschehen, zu überwinden. Der Auftrag Jesu an seine Jünger heißt ganz klar und unmissverständlich von ihm formuliert: Geht hin in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Jesus empfiehlt, Zweifel durch Predigen zu überwinden. Ein erfahrener Seelsorger hat John Wesley, unserem Kirchenvater, genau diesen Rat gegeben: Predige den Glauben, bis du ihn hast, und dann predige ihn, weil du ihn hast. Ich hatte einmal eine Formulierung gehört, dass der Glaube und der Zweifel wie Zwillinge sind, unterwegs sind, weil sie einfach untrennbar zusammengehören. Und dies sei auch ganz normal und wichtig sogar, dass ein Glaubender zweifelt. Nur so stelle man seinen eigenen Glauben immer wieder auf den Prüfstand. Die Aussage ging sogar so weit, dass der Glaube immer mal wieder in Frage gestellt werden muss, wenn man nicht mehr zweifelt. Mir ist es eigentlich lieber, wenn mich bei fundamentalen Aussagen der Bibel kein Zweifel plagt und ich das Wort Gottes so annehmen kann und glauben kann, wie es dasteht. Und es geht ja Ihnen und euch vermutlich auch eher so. Vom Glauben reden, darüber und darauf möchte ich noch etwas näher eingehen, bevor Werner im zweiten Teil darauf eingeht, was es heißt, im Glauben zu leben. Wie kann ich diesem Auftrag Jesu gerecht werden, das Evangelium, die frohe Botschaft und von meinem persönlichen Glauben weiterzusagen, dass es Menschen begreifen, wie sie gerettet werden? Wahrscheinlich kennt so mancher das Lied oder den Liedteil, den Vers vom Lied von Hella Heinzmann, die singt: Unser Leben redet lauter als die Worte, die wir reden. Ich kann nicht mehr und nicht weniger tun, als von meinem Glauben und meinen Erfahrungen mit Jesus zu erzählen. Und dann darf ich, geleitet vom Geist Gottes, alles weitere Jesus überlassen, der allein den Glauben schenken und Menschen ihre Blockade, ihren Zweifel nehmen kann. Ingo Marx, bekannt als Moderator im ERF, wahrscheinlich kennen auch relativ viele ihn, vom Namen her zumindest, aus den ERF-Sendungen, er macht die Sendung Mensch Gott, hat in einem Männervesper, das im letzten Jahr in Silminge stattgefunden hat, ein Referat gehalten zum Thema, wie wir auf gute Weise über unseren Glauben reden können. Es geht, hat er gesagt, nicht zunächst mal um die Rhetorik oder Theologie, es geht um unser Herz, unsere Haltung, wie wir Menschen begegnen, sagt er. Dazu hat er 10 Gebote aufgestellt. Die werde ich jetzt nicht alle nennen, ich habe mir da damals Notizen gemacht. 10 Gebote für Gespräche über den Glauben. Der Zeit wegen kann ich es nicht ausführen und auch nicht so weitergeben, wie er es gesagt hat. Aber ein paar wichtige Punkte werde ich jetzt einfach auch nochmal nennen, die mir damals auch sehr wichtig geworden sind. Tipps für Gespräche über den Glauben. Einer dieser Tipps: Liebe deinen Nächsten. Das ist wohl der wichtigste, deshalb steht er auch vorne an. Nächstenliebe ist eigentlich das Schlüsselwort für unsere Grundeinstellung. Wer ist der andere für mich? Es geht um Wertschätzung und nicht darum, als Gewinner aus einem Gespräch rauszugehen. Ich möchte überzeugen einerseits, aber ich muss nicht bekehren und retten. Die Rolle des Retters, die hat ein anderer. Und der vielleicht größte Ausdruck von Wertschätzung ist auch im Gespräch das Zuhören können. Das ist dann schon der zweite Punkt. Wir kennen das, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Ich muss, wenn ich anderen Menschen etwas von meinem Glauben erzählen möchte, ihnen Aufmerksamkeit schenken, ihnen zuhören, wenn sie erzählen, was ihnen wichtig ist, was sie glauben einerseits oder auch was sie nicht glauben. Ich könnte den anderen ja auch mal fragen, was für ein Bild er von Gott hat. Jesus, das wissen wir in der Bibel, ist immer wieder beschrieben, hat Menschen immer in ihrer Situation abgeholt. Seine Predigten, Gleichnisse hatten immer einen Bezug zum Alltag, zur Kultur, zur Gesellschaft. Das können wir auch. Zweifle, jetzt haben wir das Thema wieder. Hin und wieder mal zu zweifeln, habe ich schon gesagt, ist wohl auch wichtig und gesund. Dabei geht es natürlich nicht darum, in Frage zu stellen, dass es eine Wahrheit gibt und Jesus in Person diese Wahrheit ist. Aber auch bereit sein gehört dazu, sich mal korrigieren zu lassen. Sei demütig. Fällt mir auch relativ schwer, nicht von oben herab zu reden, hat er Ingo Marx da gesagt. Das bedeutet Demut, Besserwisserei und Rechthaberei, das sind die Killer von jedem guten Gespräch und auch wenig hilfreich. Demut ist auch das, dass man vom anderen bereit ist, vom anderen zu lernen. Auch ich, auch wir alle, wir lernen ja ständig dazu aus Gottes Wort. Sei ehrlich. Bei der Wahrheit bleiben, authentisch sein, nicht frömmer tun, als man ist. Schwäche zugeben. Man darf auch mal zugeben, dass man nicht alles versteht und in manchen oder vielleicht auch in vielen Dingen selbst noch Fragen hat. Sei klar. Da gehört dazu, nicht um den heißen Brei rumrede. Ich möchte mich nicht für meinen Glauben schämen. Je nach Gesprächspartner gehört da eine ganze große Portion Mut immer mal wieder dazu. Einerseits möchte ich natürlich auch niemand auf der Schlips treten. Aber klar sein, ja, das ist wichtig. Sprich keine Fremdsprache. Das war für mich auch einprägend. Und ja, habe ich mir behalten, mit Kanaanäisch und Christinesisch können Menschen außerhalb unserer Szene relativ wenig anfangen. Ihr wisst vielleicht, was man damit meint. Er hat ein Beispiel von einem Missionar erzählt, der verzweifelt ist, weil niemand eigentlich zum Glauben gekommen ist. Dann hat er Gott, das war jetzt eine Anekdote, Gott gefragt, was denn los sei. Er bemüht sich doch so. Ja, dann die Quintessenz war, dass Gott ihm gesagt hat, ja, du darfst auch nicht immer Plattdeutsch reden. Du musst auch so reden, dass man dich versteht. Ja. Wenn man nicht die Menschen auf ihrer Sprache auch erreicht, kann das wirklich auch immer mal wieder zu Unverständnissen oder Missverständnissen führen. Einfache Worte verwenden, Worte, die die Menschen unserer Zeit verstehen. Erzähle, nicht predigen. Jesus war ein Geschichtenerzähler. Welche Geschichte mit Gott kann ich, habe ich mich gefragt, können wir erzählen? Das Echte zählt, nicht predigen, sondern erzählen. Am besten erzähle ich meine Geschichte mit Gott, meine persönliche Erfahrung mit Gott. Und dann, was ich als Letztes habe, bete. Wenn man mit Menschen über Gott reden will, dann können wir beten. Beten um offene Herzen, beten um Liebe, um Demut, um die richtigen Worte und die Fähigkeit zuzuhören. Und wenn es passt, können wir auch gern mit dem anderen beten. Ich habe auch gedacht, ja, in den Punkten gut, dass wir da auch nichts aus eigener Kraft stemmen müssen. Denn Jesus sagt ja uns, ja, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Unser Jesus hat dieses Geht hin und predigt mit der Zusage der Vollmacht und der Bewahrung seinen Jüngern als Vermächtnis vor seinem Weggang zum Vater zurückgelassen. Im letzten Vers von unserem Abschnitt lesen wir, sie aber zogen aus. An Ostern kam nicht nur der Stein vor dem Höhlengrab ins Rollen, in Bewegung. Lassen wir uns hineinnehmen, neu hineinnehmen auf den Weg der großen Missionsbewegung, die damals schon begonnen hat. Sie aber gingen und verkündigten. Wir, ich denke, das ist auch in Harthausen so, in Silmingen ist so, wir haben keine langen Fußwege zu machen, bis wir am Ziel sind und anfangen können. Amen.